Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen ihr heute in den Gottesdienst gekommen seid. Ich denke, kein von uns hat irgendwie das kalt gelassen, was in den letzten Tagen passiert ist. Das, was Daniel gerade auch eben nochmal ja, so zusammengefasst hat, das Bild, das man da sieht, das lässt einen doch nicht kalt. Gewaltige Wassermassen, die Häuser oder ganze Stadtteile überfluten, teilweise zerstören. Unzählige Keller, in denen Wasser Meter hoch steht. Tausende Menschen, die gerettet werden müssen und für manche kommt sogar die Hilfe zu spät. Ich weiß nicht, vielleicht bist du sogar selbst betroffen, hast deinen Keller in den letzten Tagen ausgepumpt. Vielleicht warst du selbst unterwegs und hast anderen geholfen, hier in der Umgebung den Keller auszuräumen, alles rauszustellen. Vielleicht hast du die letzten Tage auch viel im Gebet verbracht, um für diese Leute zu beten, sie zu stärken. Ich glaube, in diesen letzten Tagen ist vor allem auch sichtbar geworden, wie wichtig Zusammenhalt ist. Wie wichtig es ist, dass wir zusammenstehen, dass wir eine Einheit sind. Ich fand es auch so stark zu sehen, wie Gemeinden und Christen sich zum Teil auch in sozialen Medien zusammengetan haben, koordiniert haben, gemeinsam geschaut haben, wo kann man mit anpacken, wo kann man helfen. Da hört man von einer Gruppe von Geschwistern, die hunderte Kilometer weit weg wohnen und sagen, wir kommen vorbei, wir haben eine Kettensäge und eine Wasserpumpe, wir kommen und helfen. Das ist irgendwie in dieser Katastrophe so ermutigend, so etwas zu sehen, diesen Zusammenhalt. Und ich dachte mir, das ist Einheit. Das ist Einheit der Gemeinde. Einheit, die wir auch brauchen, eins zu sein, zusammenzustehen. Und um Einheit, darum soll es auch heute in diesem Gottesdienst gehen, in dieser Predigt. Denn so schön Einheit auch ist, ich glaube, uns allen ist bewusst, Einheit ist irgendwie auch ein Spannungsfeld. Einheit ist keine Selbstverständlichkeit und Einheit ist vor allem auch kein Selbstläufer. Die Einheit ist in vielen Gemeinden und auch unter den Gemeinden oft in Gefahr. Und das war auch Paulus sehr bewusst, als er im Epheserbrief den Ephesern schrieb und sie aufrief, bewahrt die Einheit. Und deshalb wollen wir uns diesen Text aus Epheser 4, 1 bis 6 heute anschauen und genau daraus lernen, was es heißt, die Einheit zu bewahren. Und was uns eigentlich als Gemeinde alles vereint. Das Thema lautet Einheit in der Gemeinde. Und wir lesen mal gemeinsam den Text aus Epheser 4, 1 bis 6. Dort heißt es, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Fleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle in allen ist. Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, lautet, was würdig leben bedeutet und was das eigentlich mit Einheit zu tun hat. Der erste Vers. Unser Abschnitt, der beginnt mit den Worten, ich ermahne euch nun. Ja, Paulus bittet hier nicht freundlich, wäre ganz schön, wenn ihr euch jetzt an das haltet, was ich euch gleich schreibe. Das ist keine freundliche Bitte, es ist eine Ermahnung. Er weist uns hier auch zurecht. Das ist wichtig, was ich jetzt hier sage. Diese Aussage markiert auch gleichzeitig den Wendepunkt im Epheserbrief. In den ersten drei Kapiteln beschreibt Paulus sehr ausführlich, was unsere Identität als Christen ist. Und auch besonders, was unsere Identität als Gemeinde ist, wer wir sind, durch das, was Christus getan hat. Unsere Identität, wer wir sind. Und jetzt, ab Kapitel 4, wechselt Paulus von Wahrheiten über die Frage, wer ich bin, zu wie mein Leben entsprechend aussehen sollte. In den Kapiteln 4 bis 6 gibt es ganz viele sehr praktische Anwendungen, aus dem Leben herausgesprochen. Und beides ist total wichtig. Eben, dass wir wissen, wer wir sind, aber auch, wie wir entsprechend leben sollten. Wer wir sind in Christus und wie wir leben sollten in Christus. Und wie wichtig das ist, dass beides vorhanden ist, wird auch im ersten Vers sehr deutlich durch das, wozu er uns hier eigentlich ermahnt. Er ermahnt uns nämlich, unserer Berufung würdig zu wandeln. Wenn es um Wandel geht, dann geht es immer um Lebenswandel oder Lebensstil. Wir kennen diese Begrifflichkeit des Wandels. Also, wie ich ganz praktisch mein Leben lebe, wie ich mein Leben lebe auf der Arbeit, wie ich mich dort verhalte, in der Schule, in der Familie, in der Gemeinde und auch dann, wenn die Tür zu ist und mich keiner sieht, wie lebe ich da? Das ist dein Lebensstil, das ist dein Verhalten und dein Lebenswandel. Und Paulus sagt, die Art und Weise, wie du lebst, wie du als Christ dein Leben lebst, soll deiner Berufung würdig sein. Würdig bedeutet auch sowas wie einer Sache angemessen zu sein oder zu etwas zu passen. Wenn wir zu einer Hochzeit oder zu einer Beerdigung gehen, dann kleiden wir uns angemessen. Wir kleiden uns entsprechend. Wenn jetzt jemand zur Hochzeit kommen würde mit einem Sportanzug, mit Sportkleidung, würden wir die Person angucken und sagen, ey, du hast den Anlass irgendwie nicht begriffen. Du bist nicht entsprechend angezogen. Das passt nicht zusammen. Du kannst nicht zu einer Hochzeit mit Sportkleidung kommen. Ich weiß nicht, vielleicht macht es ja irgendjemand. Aber ich würde sagen, das passt nicht. Und ich glaube, ihr würdet mir zustimmen. Und in ähnlicher Weise sagt Paulus uns hier, das Leben, mit dem du dich kleidest, muss zu dem Anlass passen oder muss zu deiner Berufung passen. Es muss deiner Berufung als Christ würdig sein. Was für ein starker Ausdruck das auch ist. Es soll unserer Berufung würdig sein. Aber was ist unsere Berufung als Christen? Genau das war Thema der ersten drei Kapitel im Epheserbrief. Was steht dort? Kapitel 1. Wir sind errettete, erwählte und adoptierte Kinder Gottes, die in die Familie Gottes hinein adoptiert sind, damit wir einmal heilig und tadellos vor Gott stehen werden. Und wir sind laut Kapitel 1 berufen zu Gottes Ehre, ihm Ehre zu machen. Das ist unser Auftrag. Kapitel 2 sagt uns, dass wir geistlich tot und verloren waren. Wir waren hoffnungslos. Aber dann kam Christus und hat uns wieder zu geistlichem Leben auferweckt. Durch ihn sind wir, die wir geistlich tot waren, geistlich lebendig. Und Kapitel 2 und 3 macht er auch so deutlich, dass die Gemeinde Gottes, die vorher eigentlich nur aus dieser einen Nation Israel bestand, jetzt eine Einheit ist, zusammengefügt aus allen Nationen, ein Körper, ein Tempel zur Ehre Gottes geschaffen. Das ist, wer wir sind. Das ist, wer wir als Gemeinde auch sind. Das ist, wozu wir berufen sind. Das ist unsere Berufung und unsere Identität. Und es ist auch deine Berufung, wenn du ein Nachfolger Jesu bist. Die ganz praktische Frage, die sich doch jetzt hier uns wirklich auch aufdrängt, ist, passt dein Leben zu dem, was Christus für dich getan hat? Lebst du ein Leben, das deiner Berufung würdig ist? Und hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie uns Gottes Gerechtigkeit oder Gottes Liebe erarbeiten müssen. Auf keinen Fall. Es geht auch nicht darum, dass wir ein perfektes und sündloses Leben leben müssen. Würdig leben oder einen Lebenswandel zu haben, der würdig ist, bedeutet, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Zu wandeln hat ja auch etwas mit Gehen zu tun. In welche Richtung wandeln wir? Was ist die Richtung, die wir einschlagen mit unserem Leben? Bewegen wir uns dahin, zu sagen, ich will immer mehr dem würdig sein, was Christus getan hat, wozu Christus mich berufen hat? In Kapitel 2 heißt es, dass wir früher, als wir geistlich tot waren, in unseren Sünden und Vergehungen wandelten. Wir waren geistlich tot, also bewegten wir uns in Richtung Sünde. Das war der Weg, den wir gingen. Wir sündigten fast ausschließlich. Aber dann hat Gott uns geistlich lebendig gemacht. Wir haben uns also diesem alten Lebenswandel, dieser alten Identität abgewandt und Christus zugewandt und einem neuen Lebenswandel zugewandt. Und die Frage ist, bewegen wir uns in diese Richtung? Treibt es mich an? Motiviert es mich, wenn ich das Kreuz sehe, zu sagen, Christus, ich will mehr für dich leben. Ich will, dass mein Leben immer mehr zu dem passt, wozu du mich gemacht hast. Da war ein Mann, der in seinem Leben viele Fehler gemacht hat. Und einen davon, der begann schon, als er recht jung war, mit dem sogenannten Feierabendbier. Mit den Jahren rutschte er dann immer mehr in eine Alkoholsucht ab. Und bevor er es sich selber eingestand oder Hilfe in Anspruch nahm, da war es schon zu spät für seinen Körper. Die Leber war irreparabel geschädigt und begann zu versagen. Nur eine Transplantation konnte jetzt hier irgendwie noch helfen. Und tatsächlich erklärte sich sein Bruder bereit, ihm einen Teil seiner Leber zu spenden, um ihn so zu retten. Sein Bruder stellte ihm keine Bedingungen oder Forderungen. Er sagte ihm nicht, du musst jetzt erstmal das und das tun. Er war aber dazu bereit, weil er seinen Bruder liebte. Und nach der Operation sehen sich die beiden dann wieder, werden zusammengeschoben. Und sein Bruder schaut ihn nur an und sagt ihm, jetzt leb dein Leben passend zu dem, was ich dir heute geschenkt habe. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben, damit du Vergebung deiner Sünden erleben und Kind Gottes werden konntest. Wie steht es jetzt um dein Leben? Lebst du ein Leben, das dem immer mehr würdig ist, was Jesus für dich getan hat und wozu er dich berufen hat? Wenn du mit deinen Arbeitskollegen redest und auf der Arbeit bist, passt es zu dem, wer du bist in Christus? Wenn du mit deinem Ehepartner redest, ist das würdig, wie du dich deinem Ehepartner gegenüber verhältst? Wenn du im Internet surfst, passt das zu deinem Bekenntnis als Christ? Ich weiß, der Anspruch, würdig der Berufung zu leben, der ist hoch. Das ist nicht so mal eben. Dessen bin ich mir absolut bewusst. Aber die Frage ist, sind wir bereit, diesen Anspruch irgendwo gerecht werden zu wollen, uns immer mehr in diese Richtung bewegen zu wollen? Wir sprechen hier in der Gemeinde häufig darüber, dass wir aus Gnade allein gerettet sind. Gar keine Frage, das ist Teil unserer Identität. Wir sind nicht gerettet wegen irgendwas, was ich tun konnte, sondern nur wegen dem, was Christus für mich getan hat. Aber die andere Seite der Medaille ist nun mal, dass diese Identität auch irgendwie eine Reaktion fordert. Und deshalb ist es keine freundliche Bitte von Paulus, sondern eine Ermahnung, einen gewissen Lebenswandel zu leben. Aber Gott lässt uns nicht allein in dieser herausfordernden Aufgabe. Und das finde ich auch ermutigend. Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind sein Gebilde, in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also es ist schon das vorbereitet an guten Werken, was wir leben sollen, in denen wir wandeln sollen. Christus hat es schon für uns vorbereitet und nun sollen wir in diesen Dingen wandeln. Gott lässt uns darin nicht allein. Christsein ist aber kein theoretisches Glaubenskonzept, sondern ein verändertes Leben, weil wir nicht mehr sind, wer wir waren. Nur, was hat das jetzt alles irgendwie mit Einheit zu tun? Weil irgendwie geht es doch in der Predigt um Einheit. Paulus beschreibt in den Kapiteln 4 bis 6 im Grunde, was diesen würdigen Lebenswandel jetzt ganz konkret auszeichnet. Was heißt das jetzt? Was soll ich jetzt genau tun? Und ein wesentliches Merkmal eines würdigen Lebenswandels ist es, die Einheit der Gemeinde zu stärken, die Einheit der Gemeinde zu bewahren, ein Leben zu leben, das dies tut. Denn im Epheserbrief geht es wie in kaum einem anderen Brief um die Einheit der Gemeinde oder die Gemeinde an sich. Und deshalb nennt er diesen Punkt tatsächlich hier auch in Kapitel 4 als allererstes, als Punkt, in dem wir würdig wandeln sollen. Der zweite Punkt lautet, wie man Einheit aktiv bewahrt und Spaltungen vorbeugt. Ich möchte gerne nochmal die Verse 2 und 3 lesen. Da heißt es, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. In Vers 3 sagt Paulus, befleißigt euch, gebt euch Mühe, kämpft darum, diese Einheit zu bewahren. Dieses Bewahren hier meint etwas, das es schon gibt, etwas, das schon besteht, jetzt, ich sag mal, nicht kaputt zu machen, es zu erhalten, das, was schon da ist. Denn die Gemeinde und ihre Einheit, die haben ja nicht wir erschaffen. Wir können keine Einheit erschaffen, sondern Christus, Gott, hat die Einheit der Gemeinde erschaffen durch seinen Geist. Es ist die Einheit des Geistes. Es hat damit begonnen, dass Jesus Frieden geschaffen hat zwischen den zwei Nationen, zwischen den Heiden und zwischen den Israeliten. Während es am Anfang das Volk Gottes nur aus Israel bestand, es hat Jesus Frieden geschaffen zwischen Israel und allen anderen Nationen, sodass die Gemeinde vereint sein kann. Und die Israeliten und die Heiden, die haben sich echt schwer getan miteinander in der Gemeinde damals. Also musste Jesus Frieden schaffen, damit sie wirklich eine Einheit auch bilden. Und genauso schafft der Friede Jesu auch heute noch Einheit zwischen uns. Er sorgt dafür, dass, obwohl wir so unterschiedlich sind, die wir hier sitzen in diesem Raum, dass wir Einheit haben können. Er schafft diesen Frieden, er verbindet uns, er ist das Band, das uns zusammenhält. Und Paulus fordert die Epheser und auch uns heute auf, um diese Einheit, die Gott schon geschaffen hat, zu kämpfen. Bestimmt hast du dir ja schon mal etwas Neues gekauft, irgendwas, ich weiß nicht, was ganz Neues, vielleicht eine neue Gitarre oder vielleicht ein neues Handy oder vielleicht ganz neue schicke Schuhe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich etwas ganz Neues habe, dann bin ich am Anfang immer super vorsichtig damit. Ja, bloß keinen Kratzer reinmachen. Bloß nicht dreckig machen, den schönen neuen Schuh. Aber dann mit der Zeit, wird man ein bisschen nachlässiger. Da ist der erste Kratzer drin, vielleicht ein bisschen Dreck schon mal drangekommen und nach werden wir nachlässiger. Wir achten nicht mehr so genau darauf, den Zustand zu bewahren. Und die Gefahr besteht, dass wir auch mit der Einheit der Gemeinde Gottes nachlässig werden. Und das können wir uns hier einfach nicht leisten. Gott hat etwas Wundervolles, etwas Neues geschaffen, eine Einheit geschaffen, die es so vorher nie gab. Und wir sollen uns jetzt aktiv darum bemühen, diese Einheit, die Gott geschaffen hat, zu bewahren, damit sie keinen Schaden nimmt. Denn die Einheit der Gemeinde ist ein Spannungsfeld, das habe ich auch schon zu Anfang gesagt. Und vielleicht hast du das ja ganz persönlich auch schon so erlebt, wie Gemeinden Schaden genommen haben, weil die Einheit irgendwie fehlte. Eventuell bist du ja sogar schon mal aus einer Gemeinde ausgetreten, hast eine Gemeinde verlassen, weil die Einheit da einfach nicht mehr war. Da waren vielleicht Mitgliederversammlungen, in denen man sich eigentlich nur gestritten hat. Es gab Verletzungen und ungeklärte Beziehungen, die nicht angesprochen wurden und irgendwann sind die Situationen irgendwie eskaliert. Es gab Gruppen und Familien, die irgendwie gegeneinander waren. Es gab Machtkämpfe, Konflikte innerhalb der Leitung, die nicht geklärt wurden. Pastoren, die ihre Position und Autorität missbraucht haben oder theologische Diskussionen, die so hitzig geführt wurden, dass man das Gefühl hat, man diskutiert nicht miteinander, man diskutiert eigentlich nur gegeneinander. Und vielleicht hast du erlebt, wie sich eine Gemeinde sogar gespalten hat, vielleicht aus solchen Gründen, oder wie eine Gruppe demonstrativ ausgetreten ist. Wenn du das erlebt hast, dann weiß ich, das tut sehr weh. Das hinterlässt Spuren im Christsein, so etwas mitzuerleben. Das ist nicht der Zustand, in dem Gemeinde sein sollte. Vielleicht sitzt du auch deshalb jetzt im Livestream und schaust seit langem nur noch im Livestream Gottesdienst, weil du sagst, Gemeinde, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Ich schaue lieber den Livestream und die Menschen. Ich komme schon alleine klar. Ich kann es verstehen, wenn du frustriert bist. Ich kann es verstehen, wenn du nicht mehr an Einheit glaubst. Aber ich will dich dennoch ermahnen, die Worte von Paulus ernst zu nehmen. Er fordert uns hier auf, die Einheit der Gemeinde Gottes zu bewahren und ein Leben zu leben, das würdig ist. Und ein Leben zu leben, das der unserer Berufung würdig ist, heißt auch die Einheit zu stärken. Und da können wir uns nicht einfach wegducken und sagen, ich lebe mein Christsein für mich allein. Dafür sind wir nicht berufen. Wir sind fürs Kollektiv, für die Gemeinschaft berufen, für die Gemeinde berufen. Deshalb, wenn du vielleicht dich daran gewöhnt hast, während Corona den Livestream zu schauen, will ich dich aufrufen. Geh wieder in deine Gemeinde. Sei vor Ort, denn Gemeinde und Einheit leben, das geht nur, wenn man da ist. Und wenn du keine Gemeinde mehr hast, dann such dir eine Gemeinde. Wir brauchen diese Gemeinschaft und wir sind auch aufgefordert, Einheit so zu stärken. Ich will hier aber mit dem Finger nicht nur auf andere Gemeinden zeigen und sagen, die anderen Gemeinden, die haben Probleme. Auch wir in Köln hatten schon Situationen und Herausforderungen, die die Einheit der Gemeinde Gottes herausgefordert haben. Mein persönliches Empfinden ist aber, dass wir momentan echt eine starke Einheit haben. Ich habe den Eindruck, hier ist Einheit in der Gemeinde. Wir haben Einheit in der Leitung, wir haben Einheit in der Breite der Gemeinde. Klar, es gibt bestimmt hier und da Reibung, keine Frage. Aber das ist eine Einheit, für die wir sehr dankbar sein können und eine Einheit, für die wir kämpfen müssen, für die wir uns bemühen müssen. Weil wenn wir uns jetzt einfach zurücklehnen und sagen, wird schon immer so bleiben, dann wird der Satan kommen und sie angreifen, diese Einheit. Und wir müssen wachsam sein, bereit sein und aktiv etwas tun. Das ist nichts zum passiv Zuschauen, es ist etwas zum aktiv Tun, diese Einheit zu bewahren. Und Paulus nennt uns ganz konkrete Punkte, wie wir das tun können. In Vers 2, da schauen wir jetzt mal einfach einen Punkt nach dem anderen an, um zu sehen, was heißt es jetzt würdig zu leben unserer Berufung? Und wie können wir diese Einheit bewahren? Die erste Eigenschaft, die Paulus hier nennt, lautet Demut. In Philipper 2, Vers 3 wird deutlich, dass Demut bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst. Also sich selbst mal zurücknehmen. Es geht nicht um Selbsterniedrigung oder irgendwie Selbstverachtung oder sowas, sondern den Blick mal auf den anderen zu richten. Mal von sich selbst wegzuschauen, zu sagen, komm, ich schaue auf den anderen. Zu schauen, was seine Not ist, was ihm wichtig ist, was ihn beschäftigt. Demut bedeutet auch mal uneigennützig zu handeln, etwas zu tun, was mir gerade mal keinen Vorteil bringt, sondern dem anderen in der Gemeinde. Ein Freund aus der Gemeinde erzählte mir, dass er, als er Student war, an einer sehr engen Straße wohnte. Und wegen parkenden Autos passte dort immer nur ein Auto gleichzeitig durch, obwohl in beide Richtungen konnte man fahren. Und wenn er auf dem Balkon stand, dann konnte er regelmäßig zuhören, wie sich die Autofahrer gegenseitig beschimpften, weil jeder meinte, das Recht zu haben, als Erster fahren zu dürfen. Ich glaube, jedem ist absolut klar, mit dieser Ich-zuerst-Mentalität können wir hier keine Einheit bewahren. Aber mit einer Der-andere-zuerst-Mentalität können wir Einheit stärken. Und es gibt kein größeres Vorbild darin als Jesus Christus. Lesen wir weiter in Philipper 2, dort heißt es, er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Jesus lebte diese Der-andere-zuerst-Mentalität. Er lebte Demut. Wie kannst du diese Demut ganz praktisch jetzt hier leben in der Gemeinde? Ganz einfache Punkte. Lad doch vielleicht einfach mal jemanden nach dem Gottesdienst ein, der neu ist. Diene dem anderen. Lad jemanden ein. Wenn du nach dem Gottesdienst mit jemandem sprichst, dann denk nicht während des Gesprächs schon darüber nach, okay, was kann ich ihm jetzt gleich von mir erzählen? Wie kann ich das Gespräch wieder auf mich lenken? Konzentrier dich auf den anderen. Nimm dir Zeit für den anderen. Diene dem anderen. Hör zu und versuche zu schauen, wie kannst du dem anderen helfen? Und wenn wir diese Bilder von den Überschwemmungen sehen, dann ist, glaube ich, relativ einfach zu sagen, wie wir auch von uns wegschauen können und auf andere schauen können. Bring dich ein. Gib etwas. Geh auf einen Einsatz mit. Ja, selbst heute, jetzt gerade, finden Einsätze statt. Ich weiß, dass einige aus der Gemeinde auch gerade unterwegs sind in diese Orte. Wenn du sagst, Moment, es ist doch Sonntag, dürfen wir da wirklich was machen? Ich würde sagen, das ist absolut eine scharfe in den Brunnensituation gefallen. Ja, also heute ist auf jeden Fall auch möglich zu dienen. Und ich glaube, auch um 14 Uhr findet auch was in der Gemeinde in Rheinbach statt. Da gibt es einen Treffpunkt und dann geht es da in der Umgebung auch weiter. Bring dich ein. Überleg jetzt nicht, wie kann ich den Sonntag jetzt wunderbar für mich nutzen, sondern überleg, wie kann ich anderen dienen? Auch das ist Demut, denn Demut hat auch ganz viel immer mit dem anderen Dienen zu tun. Die zweite Eigenschaft ist, die Einheit stärkt, ist Sanftmut. Sanftmut oder freundlich zu sein. Aber Vorsicht, Sanftmut bedeutet nicht Schwachheit. Sanftmut bedeutet auch nicht, wenn man Unrecht oder Sünde sieht, dann zu sagen, ich gehe dem Konflikt einfach aus dem Weg, das ist besser, das ist sanfter. Nee. Jesus sagt von sich selbst in Matthäus 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber als er sah, was im Tempel passierte, setzte er sich ruhig hin, machte seine Peitsche bereit und setzte dem Ganzen ein Ende. Sanftmut bedeutet nicht passiv sein. Sanftmut bedeutet aber, sich im Griff zu haben. Seine Emotionen, seinen Zorn unter Kontrolle zu haben. Ein Theologe namens Barclay, der sagte mal, ein Sanftmütiger ist jemand, der wütend zur rechten Zeit ist, aber niemals wütend zur falschen Zeit. Sanftmut bedeutet, Selbstbeherrschung zu haben, die eigenen Emotionen, den Wut, den Zorn, nicht aggressiv, nicht verletzend und auch nicht aufbrausend zu sein, sondern kontrolliert, freundlich, bestärkend, ermutigend. Für andere. Ja, es kann so schnell passieren, dass wir uns von unseren Emotionen verleiten lassen, einen Satz sagen, mit dem wir andere verletzen. Und klar kann sowas dann zu Konflikten in der Gemeinde führen und es stärkt natürlich nicht die Einheit. Deshalb prüfe dich selbst. Hast du dich selbst im Griff? Wenn dich etwas oder jemand vielleicht irgendwie total ärgert, da passiert irgendwas in der Gemeinde, eine Entscheidung, die gefällt wird, und du ärgerst dich und du lässt deinen Zorn auch raus. Prüfe, wie du mit anderen redest. Prüfe auch, wie du über andere redest. Ist das von Sanftmut geprägt? Lasst uns von Sanftmut bestimmt sein, damit wir so die Einheit stärken. Die dritte Eigenschaft, die Paulus hier nennt, ist Langmut. Man könnte auch Geduld sagen. Konkret geduldig zu sein, wenn mir Unrecht angetan wird. Und auch hier ist wieder Gott eigentlich unser großes Vorbild. Gott war geduldig mit seinem Zorn, trotz des ganzen Unrechts der Menschen. Römer Kapitel 2 und Kapitel 9. Gott erweist sich immer wieder als geduldig. Und auch jetzt noch ist er geduldig mit seinem Zorn und gibt immer noch Möglichkeit zur Umkehr. Trotz des Unrechts, das wir Menschen tun. Das ist das gleiche Wort, das hier auch ist. Langmut in diesen Versen. Und genauso wie Gott geduldig ist, sollen auch wir geduldig sein, wenn Unrecht geschieht, ganz konkret Unrecht uns gegenüber. Wenn dir jemand Unrecht tut in der Gemeinde, dann sei bei diesem Unrecht langmütig oder geduldig. Vielleicht hat dir jemand in der Gemeinde kürzlich wirklich Unrecht angetan. Du fühlst dich verletzt, vielleicht weil jemand nicht sanftmütig mit dir geredet hat. Vielleicht ist etwas in deinem Dienst vorgefallen, zum Beispiel eine Entscheidung, die getroffen wurde, ein Gespräch, irgendwas, was passiert ist, wo du sagst, das hat mich echt verletzt. Das war irgendwie ein Unrecht, das mir angetan wurde. Dann ermutigt uns Gottes Wort hier, geduldig zu sein und einfach auch zu ertragen. Leider verletzen wir einander in der Gemeinde, manchmal unbewusst und ganz oft, glaube ich, auch unbewusst. Und dann ist es wichtig, dass wir uns dennoch um Einheit bemühen, vielleicht dem anderen auch gute Motive unterstellen und diesen Koffer mit, ich sag mal, Wut darüber, dass uns Unrecht getan wurde, nicht voll machen immer weiter, denn das schadet der Einheit. Stattdessen zu sagen, komm, ich vergebe, ich gebe es ab, ich ertrage dieses Unrecht, das mir getan wurde, geduldig zu sein in dieser Sache. Das vierte, was wir lernen können, ist, was Paulus hier nennt, einander in Liebe zu ertragen. Das bezieht sich hier ganz konkret auf Differenzen oder Unterschiede, die wir untereinander haben. Paulus hat hier im Blick, dass die Epheser, also die Gemeinde in Ephesus, die ja aus Israeliten und auch aus Heiden besteht, dass die sich auch teilweise ein bisschen miteinander schwer taten. Ja, die waren so unterschiedlich von der Prägung, vom Hintergrund. Das war ein Spannungsfeld, das wusste er. Und sogar Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, wie lange soll ich euch noch ertragen? Fand ich interessant. Wir werden hier nicht dazu aufgefordert, alle gleich zu sein, wenn wir uns ertragen sollen oder wenn es um Einheit geht. Wir werden auch nicht dazu aufgefordert, alle gleich zu denken. Einheit ist nicht Einheitlichkeit, also dass wir alle genau gleich sind. Einheit kann man trotz gewisser Differenzen sein. Die Frage ist, ob wir bereit sind, einander zu ertragen, trotz der Differenzen, die wir halt untereinander haben. Und ertragen bedeutet hier ganz gewiss nicht, dass wir mit Ärger ertragen sollen, ja, dass wir das in uns hineinfressen, wenn uns jemand oder etwas ärgert, so von wegen, ah, ich darf ja nichts sagen, deshalb bin ich jetzt einfach ruhig, aber es ärgert mich so sehr. Nein, wir sollen mit Liebe ertragen, sagt Paulus. Das ist der wesentliche Unterschied. Ja, wenn da Unterschiede sind und wir tun uns vielleicht auch schwer mit ihnen, dann trotzdem zu lieben, in Liebe zu ertragen, den anderen mit Liebe zu begegnen. Das ist biblisches Ertragen. Und ich glaube, es gibt genug Unterschiede in der Gemeinde, auch hier bei uns vor Ort, die eine Gefahr für die Einheit tatsächlich sein können, wo wir ganz unterschiedlich denken, unterschiedliche Meinungen haben. Einfach mal ein paar Beispiele. Wir haben ganz unterschiedlichen Musikgeschmack hier vor Ort. Und oft ist dieses Thema Teil der Diskussion. Die einen sagen, ja, es sollte eher moderner sein, die anderen sagen, vielleicht eher klassischer, etwas leiser, etwas lauter, die Auswahl der Instrumente. Und wir können uns in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser unterschiedlichen Meinung voneinander wegbewegen. Oder wir sagen, ich ertrage es, dass der andere eine andere Meinung hat als ich. Das ist etwas, wozu wir aufgefordert werden. Einander die Unterschiedlichkeit ertragen. Manchmal sind da vielleicht Charakterunterschiede im Dienstteam oder im Hauskreis, die fordern dich heraus. Da ist jemand, der zwischenmenschlich, ihr habt so einen Eindruck, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ihr tickt total unterschiedlich. Es ist gerade eine Stärke der Gemeinde, dass wir unterschiedlich sind, dass wir ganz unterschiedliche Stärken und Charaktere sind und haben. Und ich will uns ermutigen, hier einander zu ertragen, in Liebe. Liebe diese Personen ganz besonders, wenn sie ganz unterschiedlich sind als du. Viele Gemeinden erleben heute leider auch Streitigkeiten wegen dem Thema Corona und auch teilweise wegen Impfungen. Und ich will mich hier definitiv nicht auf dieses Minenfeld so sehr reinbegeben. Aber einfach nur die Frage, kannst du es ertragen, wenn dein Bruder oder deine Schwester eine andere Meinung hat als du, egal welche von beiden es jetzt ist? Kannst du das ertragen? Oder trennt euch das und ihr sagt, boah, wenn du das und das glaubst, dann kann ich nicht mit dir in einer Gemeinde sein. Wie traurig ist das, wenn wir uns wegen solchen Themen voneinander wegbewegen in der Gemeinde. Das muss noch nicht heißen, dass wir schon eine Spaltung haben in der Gemeinde, aber trotzdem voneinander wegbewegen. Man geht sich aus dem Weg. Oder sagen wir lieben einander, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir dürfen über die Unterschiedlichkeiten reden, aber es darf uns nicht voneinander trennen. Manchmal sind es sogar politische Themen, wo wir unterschiedlich denken. Wir müssen nicht alle die gleiche Partei wählen im September. Und wir sollten auch nicht jemandem sagen, oh, diese Partei, die kannst du nicht wählen, das darf man nicht machen. Wir müssen da vorsichtig sein. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Können wir das ertragen, wenn der andere anders denkt in gewissen Punkten? Können wir da sanftmütig dieser Person gegenüber sein? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde, man sieht in diesen ganzen Punkten doch irgendwie so ein gewisses Muster, welchen Weg wir tendenziell eher gehen sollen. Nicht so diesen Weg von ich zuerst, Individualismus, Dominanz, sich durchsetzen, Ellenbogengesellschaft. Nein, das Gegenteil ist gefordert. Auf den anderen zu schauen, mit Demut, mit Sanftmut, mit Geduld. Ich will hier aber nochmal klarstellen, wenn es um Sünde oder um Irrlehre geht, ist Ertragen nicht an der Zeit. Dann geht es nicht darum, unsere Unterschiedlichkeit zu ertragen. Hier müssen wir dann klar zur Wahrheit stehen. Gar keine Frage. Aber ansonsten gilt es für uns, Einheit zu stärken und einander zu ertragen. Jemand sagte mal, der untere Weg, der ist immer frei. Auf dem Weg der Demut, der Geduld, der Sanftmut, da ist immer Platz. Den Weg kannst du immer gehen. Wenn wir diesen Weg wählen, dann bewahren wir nicht nur die Einheit der Gemeinde, sondern wir leben auch unserer Berufung würdig. Was uns auch dabei hilft, die Einheit zu bewahren, ist es, sich klar zu machen, was uns eigentlich als Gemeinde so alles vereint und was nicht. Das ist der dritte, etwas kürzere Punkt. In den Versen 4 bis 6 schauen wir weiter. Und der Punkt lautet, was uns als Gemeinde eint und was nicht. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Paulus nennt hier 7 Punkte, die uns als Gemeinde vereinen. 7 Punkte, in denen wir als Gemeinde eins sind. Wir sind ein Leib und ein Körper. Wie ein Körper aus verschiedenen Teilen besteht, so besteht die weltweite Gemeinde, zusammengefügt aus allen Christen dieser Welt. Wir sind eine Einheit. Es gibt nur eine Gemeinde in dieser Welt. Wir haben einen Geist. Alle Christen haben diesen Heiligen Geist in sich, durch den wir Zugang zu unserem Vater haben. Es gibt also keine niedere Klasse von Christen, die irgendwie noch auf die Taufe des Heiligen Geistes warten und eine höhere, die schon den Heiligen Geist haben. Nein, wir haben alle als Christen diesen Heiligen Geist in uns, jeder in der Gemeinde. Wir haben auch eine Hoffnung, die wir durch unsere Berufung bekommen haben, die Hoffnung des Evangeliums, dass wir gerettete Kinder Gottes sind und dass wir einmal in Ewigkeit bei unserem Vater sein werden. Und genau diesen einen Herrn, bei dem wir sein werden, den haben wir auch. Es ist Jesus Christus, der diese Hoffnung erst überhaupt möglich gemacht hat, die Erlösung, die wir haben dürfen, weil er bereit war, sein Leben für uns hinzugeben. Deshalb ist er nicht nur Retter, sondern auch Herr und Haupt der Gemeinde. Er geht uns voran, er ist unser Vorbild, er führt und leitet uns persönlich und auch als Gemeinde. Und deshalb verbindet uns auch dieser eine Glaube an diesen einen Herrn, dem wir nachfolgen. Wir haben unser Leben diesem Herrn anvertraut. Glauben bedeutet, dass wir unser Leben auf ihn anvertraut haben, gesagt haben, wir haben uns abgewandt von unserem Lebenswandel, der vorher war, und uns Jesus zugewandt. Das ist Glauben und nicht nur ein theoretisches Denken, dass Gott existiert. Und weil wir ihm vertrauen, lassen wir uns auch auf seinen Namen hin taufen. Die eine Taufe verbindet uns auch als Gemeinde. Hier ist mir jetzt auch nicht ganz klar, ob es wirklich um die Wassertaufe, gemeint ist. Denn wenn jemand gerade zum Glauben gekommen ist, gehört er ja auch schon zur Gemeinde, auch wenn er sich vielleicht einen Monat später taufen lässt. Deshalb vielleicht geht es hier weniger um die symbolische Handlung, auch, aber vielleicht weniger, sondern mehr um das, was hinter der symbolischen Handlung ja steckt. Nämlich, dass wir mit Christus gestorben sind, was wir mit dem Untertauchen symbolisieren. Und dass wir mit ihm wieder auferstanden sind zu neuem Leben, was wir mit dem Auftauchen symbolisieren. Aber hier wird trotzdem deutlich, wie wichtig die Taufe ist. Also wenn du an Christus glaubst und sagst, ich gehöre zur Gemeinde, aber nicht getauft bist, dann schau mal, die eine Taufe verbindet uns. Lass dich taufen. Das ist wichtig. Da ist ein großer, großer Wert drin. Und Paulus schließt diese Liste dieser 7 Punkte, die uns vereinen, ab mit dem Gott und Vater, den wir alle haben, der über allen, durch alle und in allen ist. Also wir glauben an den einen Gott und Vater, der souverän über alles herrscht, der durch die Gläubigen wirkt und der in uns anwesend ist. Wenn man Nachrichten, Artikel oder Interviews liest, dann stößt man manchmal auf diese Formulierung, das und das ist nicht verhandelbar. Es passiert ganz oft, dass jemand so etwas sagt, um so eine Aussage richtig viel Nachdruck zu geben. Zum Beispiel, Grundrechte sind nicht verhandelbar. Oder die Würde des Menschen ist nicht verhandelbar. Manchmal werden auch ganz merkwürdige Dinge genannt und dann heißt es, die wären auch nicht verhandelbar. In der Gemeinde Gottes sind diese 7 Punkte nicht verhandelbar. Das sind Dinge, wo wir fest stehen müssen. Die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht verhandelbar. Die Hoffnung, die Taufe, der Glaube, die Gemeinde als Körper, nicht verhandelbar. Das sind die Punkte, wo wir als Gemeinde vereint sind und woran wir auch eine echte Gemeinde erkennen können. An diesen Punkten müssen wir festhalten, egal was kommen mag. Paulus hatte vermutlich jetzt hier wahrscheinlich nicht den Anspruch, eine vollständige Liste zu haben, aber ich glaube schon, dass man irgendwie alles in unserem Glauben auf diese Punkte zurückführen kann. Es gibt Punkte, die uns vereinen, in denen wir unterschiedlich sind. Und das sieht man, wenn man in anderen Gemeinden ist vielleicht. Dann merkt man, oh, die machen Dinge einfach etwas anders. Und wenn man im Ausland ist, vielleicht wart ihr im Ausland mal in einer Gemeinde, merkt ihr, wow, das ist ja ganz anders, wie sie es machen. Aber ganz oft vereinen uns dennoch diese Punkte und man merkt, das ist unsere Gemeinde. Das ist Gemeinde. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit. Und auch Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir sogar in einem Bund sind, machen gewisse Dinge etwas anders. Und das ist okay. Ich muss sagen, dass ich vor der Predigtvorbereitung noch dachte, wo ist da diese Einheit zwischen den Gemeinden? Wenn man sich anschaut, wie viele Tausende Denominationen es gibt und Organisationen, und wo ist da diese Einheit zwischen uns? Aber mir ist dann klar geworden, dass das nicht unbedingt stimmt, was ich dachte. Ganz häufig sehen wir gerade zwischen Gemeinden, die teilweise unterschiedliche Dinge denken, ganz viel Einheit. Da, wo man sagt, wir arbeiten zusammen, weil unsere Grundlage die gleiche ist. Klar, wo die Grundlage nicht stimmt, kann keine Einheit sein. Aber wo die Grundlage, diese 7 Punkte stimmen, da können wir zusammenarbeiten, da können wir miteinander sein. Und ganz häufig sehen wir das auch. Wenn wir in die Mission schauen, da sehen wir ganz häufig, wie Christen unterschiedlicher Gemeinden zusammenarbeiten an einem Ort, um gemeinsam Menschen zu Christus zu führen. Wir sehen das jetzt in dieser Flutkatastrophe, wie Christen unterschiedlichster Gemeinden füreinander einstehen, Einheit ganz aktiv bewahren. Das Festival of Hope, das soll bald wieder neu angegangen werden, es soll starten. Auch etwas, wo ganz viele unterschiedliche Gemeinden zusammenkommen und helfen. Open Doors, eine tolle Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Da sind Menschen unterschiedlichster Denominationen, die sich um Christen weltweit unterschiedlichster Denominationen kümmern. Das ist für mich ein Beweis von Einheit, den wir tatsächlich haben in der Gemeinde. Und das hat mich irgendwie total ermutigt, als ich hier meinen Blick geändert habe. Und ich wünsche euch auch diesen Blick, dass wenn du sagst, Gemeinde und Einheit, schau mal raus. Da ist ganz, ganz viel Einheit. Und wenn du diese Einheit nicht siehst, dann komm doch heute oder im Laufe der Woche mal zu diesen Arbeitseinsätzen und dann kannst du da Einheit aktiv sehen. Und das zeigt mir alles, die Gemeinde Gottes ist vereint. Gott hat eine Einheit der Gemeinde geschaffen und wir sehen diese Einheit und dennoch, wir sind aufgerufen, diese Einheit zu bewahren. Und deshalb will ich hier abschließend einfach nochmal ermutigen. Lasst uns Mühe geben, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Das ist so ein kostbares Gut. Mit Geduld, mit Demut, mit Sanftmut uns in Liebe gegenseitig ertragen. Diese Einheit ist ein kostbares Geschenk Gottes, etwas, wofür Christus sogar sein Leben gegeben hat, damit wir gerettet sein können, aber auch für die Einheit der Gemeinde. Ja, vielleicht bist du heute hier und du weißt ganz genau, du gehörst ja eigentlich gar nicht so in diese Einheit mit dazu. Du kommst zwar ab und zu zum Gottesdienst, aber du hast dich diesem Herrn noch nicht zugewandt. Und du merkst, dass dir diese Berufung und Identität im Leben irgendwie total fehlt. Du weißt gar nicht, wo gehöre ich hin, wer bin ich eigentlich? Dann will ich dich gerne auch einfach einladen zu einem Gespräch, einladen, darüber zu reden, denn Gott ist immer noch gnädig. Er ist immer noch da und lädt immer noch ein zur Umkehr. Auch immer noch gibt es die Möglichkeit, Teil dieser wunderbaren Einheit der Gemeinde zu werden. Amen.